was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Hallo und herzlich willkommen zu Vorarlberg Live, den Nachrichten der Woche an diesem Freitag, dem 28. Juni. Meine Kollegin war wieder auf der Straße unterwegs und hat sich bei den Vorarlbergern umgehört. Aber dazu später mehr. Mit dem beeindruckenden 3:2-Sieg gegen die Niederlande haben sich die Österreicher sogar als Gruppenerster das Achtelfinalticket gesichert. VN-Sportredakteur Johannes Emmerich spricht jetzt mit VfV-Präsident Horst Lumper über den bisherigen Auftritt des ÖFB-Teams, das anstehende Duell gegen die Türkei und ob wir uns vielleicht schon ein paar Hoffnungen auf den EM-Titel machen dürfen.
Ja, bei mir ist Horst Lumper, VfV-Präsident und ÖFB-Präsidiumsmitglied, und wir haben jetzt ganz viel zu besprechen, denn die Gruppenphase der Europameisterschaft, die ist ja bekanntlich jetzt vorbei mit einem historischen Erfolg für Österreich. Und Horst, du warst bei den Spielen in Berlin jetzt vor Ort, du hast die beiden Siege gegen Polen und die Niederlande gesehen. Vielleicht mal so insgesamt die Einschätzung, wie hast du die bisherige EM erlebt?
Also aus österreichischer Sicht waren das überragende Spiele. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine österreichische Mannschaft auch so aggressiv, so emotional und so gut gespielt hat. Das ist außergewöhnlich. Die Stimmung vor Ort war großartig. Nicht nur im Stadion, sondern bereits Stunden vorher hat es einen Fanmarsch gegeben Richtung Stadion. Das ist ziemlich weit zum Laufen. Berlin ist groß. Und es war alles friedlich, tolle Stimmung. Man hat miteinander gesungen, auch viel getrunken. Das gehört auch dazu. Also bis jetzt war aus österreichischer Sicht die EM großartig, aber auch sonst war es durchaus interessant und sehr interessante Spiele zum Anschauen.
Ja, war das Spiel gegen die Niederlande, das ist ja von vielen auch über die österreichischen Grenzen hinweg gelobt worden als vielleicht das beste Spiel der Europameisterschaft bisher, auch das beste Spiel, das du vielleicht von einer österreichischen Mannschaft bisher gesehen hast?
In einer Endrunde glaube ich schon. Das war überragend, weil die Holländer waren auch überzeugt, dass sie gewinnen. Das Gefühl hat man gehabt, aber sie waren auch überrascht von der Stärke der österreichischen Mannschaft. Und wir haben, glaube ich, alles umgesetzt, was wir umsetzen konnten. Und man darf nicht vergessen, sie haben drei ganz wichtige Spiele, haben da von Anfang an nicht gespielt. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, das Kollektiv war überragend. Und man hat in den letzten ein, zwei Jahren auch sehr gute Spiele gemacht. Hier in das Spiel gegen Deutschland zum Beispiel darf man nicht vergessen. Aber in einem Bewerbsspiel jetzt bei einer EM, das auch auf den Punkt zu bringen, ist aus meiner Sicht überragend.
Du hast schon angesprochen, die unglaublich vielen österreichischen Fans, diese gute Stimmung, die im Berliner Olympiastadion geherrscht hat, das hat man auch am Fernseher gesehen, also alle auch, die nicht vor Ort waren, aber es waren ja zahlreiche Vorarlberger auch dort. So ein bisschen beschreib uns, die wir das nicht vielleicht von vor Ort mitbekommen haben, wie man sich da gefühlt hat in Berlin im Stadion.
Eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe das Glück gehabt, beim ersten Spiel war ich auf der Ehrentribüne, da hat man mich gefragt, super, so viele Österreicher, so gute Stimmung. Und vor dem Match, also da gibt es ja so Fanzonen, hat man sehr viele Österreicher gesehen, alle gut drauf, die haben gefeiert, die sind durch Berlin gelaufen, haben was getrunken, haben was gegessen, aber was ich mitbekommen habe, überhaupt nicht aggressiv, sondern positiv. Man hat miteinander gefeiert, man hat gefragt, woher kommst du, aha, Vorarlberg. Ich habe selber ein, zwei Vorarlberger getroffen, man hört es ja sofort, auch im Hotel. Das war spannend, ja, auch da. Man muss sich auch vorstellen, dass zum Teil der Weg aufs Vorarlberg ist natürlich weit, aber aus der Steiermark und Kärnten nach Berlin oder Düsseldorf ist ja wirklich weit. Und dass sich so viele Leute auf den Weg machen, nämlich rund 20.000 im Stadion, da haben sie nicht mal Karten gehabt, ist schon verwunderlich und zeigt, dass eine großartige Euphorie herrscht. Es tut dem Land auch gut, tut uns gut, dem Fußball gut. Und mich freut es wirklich, dass man das Positive mitnehmen kann. Es gibt kaum Vorfälle, also es ist kaum jemand bekannt, wo es ganz schlecht gewesen wäre oder unliebsame Vorfälle. Auch die Stimmung ist im Großen und Ganzen ganz, ganz angenehm.
Es gibt zahlreiche Rückmeldungen auch aus anderen Ländern. Die österreichische Nationalmannschaft wurde, glaube ich, in den New York Times als das größte Dark Horse der Europameisterschaft beschrieben, etc. Hast du auch Rückmeldungen bekommen von Fans, von Funktionären aus anderen Nationen?
Ich habe es natürlich bekommen mit Lob und Gratulation aus der Schweiz. Viele sagen ja unglaublich, was ist denn da los? Es hat sich auch so abgespielt, dass ich nach dem Spiel ungefähr 20 SMS anfangen gehabt habe, ich sollte unbedingt jetzt ein Ticket haben für das Spiel am Dienstag, ich möchte es unbedingt anschauen. Da ist ein irrsinniger Hype entstanden, man will vor Ort auch sein, ich wieder Leipzig, ich weit, aber man will dorthin gehen. Und außerhalb, auch in Deutschland, die waren auch sehr überrascht. Die Polen waren besonders überrascht, die haben sich viel ausgerechnet, waren auch dieses Spiel, darf man nicht unterschätzen, war eigentlich auch sehr schwierig. Da waren wir schon ebenbürtig. Gegen Holland waren wir nicht der Favorit, ein bisschen einfacher zum Spielen. Gegen die Polen hat man eigentlich gewinnen müssen. Jetzt im Nachhinein jetzt nicht, aber im Vorhinein schon. Und es war sehr, sehr schwer zu spielen. Man hat aber auch das überragend gelöst. Und ich glaube, auch im Stadion hat man gemerkt, die Euphorie der Fans hat die Mannschaft auch beflügelt. Das Gefühl hat man. Die wollen, die können und haben das Zutrauen, dass sie gewinnen wollen und können.
Ja, es ist dieser Mannschaft zuzusehen, das macht großen Spaß. Ich glaube, das löst auch diese Euphorie noch zusätzlich aus, die auch nicht nur in Berlin geherrscht hat, sondern auch, glaube ich, inzwischen in ganz Österreich auch herrscht. Die Vorfreude, die ist schon fast spürbar Richtung Dienstag. Was ist so aus deiner Sicht das Geheimnis dieses ÖFB-Teams? Du hast schon ein bisschen angesprochen, die Verknüpfung mit den Fans, das ist das eine, aber natürlich sportlich zeigt die Elf auch unglaubliche Klasse.
Ja, ich glaube auch, dass wir körperlich ganz top vorbereitet sind. Man sieht, dass man mehr läuft, man ist aggressiv. Ich habe mir überlegt, warum das so ist. Es hat vielleicht ein bisschen geholfen, das haben wir kurz auch diskutiert, dass nicht alle Spieler durchgehend bis zum Schluss in den Top-Ligen noch gespielt haben. Zum Teil verletzt, zum Teil ist man reinkommen. Und jetzt haben sie ihre Top-Leistung jetzt abgeliefert. Und das ist für uns sehr, sehr erfreulich. Ich glaube, körperlich sind wir sicher einer der fittesten Teams. Und dieses Trainerteam und Ralf Rangnick darf man nicht vergessen, die haben natürlich das top vorbereitet, akribisch vorbereitet, so wie man ihn auch kennt, auch auf den Gegner vorbereitet. Und er vermittelt auch das Gefühl, dass man gewinnen kann und wir werden gewinnen, wir wollen gewinnen, nicht nur dabei sein. Früher hat man gesagt, ja super, jetzt haben wir es geschafft, wir sind dabei, viel mehr kann man nicht erwarten. Jetzt hat man das Gefühl, sie erwarten sich selber mehr. Und wie weit es gehen kann, wird man sehen. Es kann ganz weit gehen, aber nochmal, die nächste Spiel ist das Schwierigste, man wird mal sehen, am Dienstag, so einfach wird es natürlich nicht.
Ja, über dieses Spiel reden wir danach auch noch und vielleicht wie weit es gehen kann, aber vor diesem Turnier, da waren auch diese Ausfälle ein bisschen ein Thema. David Alaba, sicher der im Moment größte Fußballer in Österreich, hat er nicht dabei ist. Die beiden Schlagerstorhüter Alexander Xaver, Schlager im Mittelfeld, Spieler, die man dachte, sind nicht ersetzbar für Österreich. Sind wir doch nicht so ein großes Land und trotzdem wurden alle diese Spieler offensichtlich ohne größere Probleme ersetzt. Wie lässt sich das erklären?
Ja, das lässt sich, glaube ich, dadurch erklären, dass mittlerweile sehr viele gute Österreicher im Ausland spielen und dort auch eine sehr gute Rolle spielen. Ich habe ganz kurz, ich glaube, das ZDF war das Interview gehört, die sagen, ja, das ist nicht so verwunderlich, weil wenn man weiß, wie viele Österreicher in der ersten Bundesliga spielen und dort eine gute Rolle spielen, kann man diese Leute ersetzen. Ich glaube, an David Alaba wird man nicht ersetzen können gleichwertig. Ich glaube auch, der Xaver Schlager ist ganz schwer zu ersetzen, weil er eine überragende Rolle gespielt hat die letzten Monate und Jahre auch im Team. Aber man sieht, dass auch die Leute, die jetzt spielen, ein Romano Schmidt zum Beispiel oder ein Wimmer, tipptoppe Leistungen abliefern. Da hätte ich ihnen eigentlich nicht zugetraut. Ich bin, obwohl ich positiv gedacht habe, aber das war für uns vielleicht als nicht so ganz nah beim Team ein bisschen überraschend. Aber die wollen, die können. Und das ist erfreulich. Und das ist ja wirklich dem Team zu verdanken und dem Cheftrainer natürlich.
Das ist ein gutes Stichwort. Cheftrainer Ralf Rangnick, das ja, ist wahrscheinlich der größte Baustein dieses Erfolgs, kann man vielleicht einmal sagen. Er hat ja auch so ein Umdenken etwas eingeleitet. Wir erinnern uns alle an das Interview nach dem ersten Spiel gegen Frankreich, ich glaube unentschieden damals, als er gesagt hat, dazu muss er sich jetzt nicht gratulieren lassen. Ja, ja. Das ist kein Sieg, das ist kein großer Erfolg. Das ist so ein bisschen vielleicht von außen gesehen der größte Unterschied zu früher. Sieht man das auch im ÖFB so?
Ich sehe es so im ÖFB, weil er seinen Weg geht. Er geht geradeaus, er macht genau das, was er für richtig hält und lässt sich auch nicht reinreden und das ist wichtig. Er ist überzeugt von dem, was er macht, hat auch in der Vergangenheit diese Erfolge gehabt, die es ihm erlaubt, so aufzutreten. Und ich glaube, von Anfang an war er überzeugt davon, dass er mit diesem Team, mit diesen Leuten, die er zum Teil schon gekannt hat, oder von früher schon gekannt hat, Erfolge feiern kann und das hat er vermittelt. Und er glaubt selber dran und das wissen wir ja auch alle, wenn wir jemanden haben, wo wirklich dran glaubt und im Team ist, dann tut man sich sagen, jawohl, das können wir wirklich. Und das ist ein bisschen untypisch für Österreich. Vielleicht haben wir den deutschen Trainer auch da jetzt gebraucht, das mag schon sein, aber das war sehr, sehr erfreulich und man sieht das, wie akribisch er arbeitet. Manchmal anstrengend, Das ist schon klar. Erfordert sehr, sehr viel von den Co-Trainern, vom ganzen Team. Aber offensichtlich fruchtet es und man sieht, wie sie sich gemeinsam freuen. Die akzeptieren das, weil sie Erfolg haben wollen.
Ja, dieses Fordern, das Auftreten von Ralf Rangnick, das ist ja schon, eben wie du sagst, auch etwas vielleicht nicht typisch Österreichisches. Es war damals die Entscheidung für Ralf Rangnick als Trainer ja auch nicht völlig unumstritten in Österreich. Das ist das nicht. Jetzt vielleicht im Nachhinein kann man ganz locker darüber reden, wie schwer ist es dem ÖFB gefallen, sich für Ralf Rangnick zu entscheiden damals?
Es hat Diskussionen gegeben, das weiß ich noch, aber intern, das möchte ich jetzt sagen, wer dafür, dagegen war, das ist auch egal. Es war natürlich immer ein Thema, Nationaltrainer ist immer ein Thema. Wer ist der Richtige? Wer passt zu uns? Wer soll das sein? Will er zu viel? Passt die Mentalität zu uns? Ich bin froh, wirklich, das kann ich auch sagen, weil ich ihn von Anfang an unterstützt habe, dass wir ihn für ihn entschieden haben. Er hat uns gedankt, hat sich wirklich gedankt mit solchen auch Leistungen, mit solchen Emotionen für Österreich, ist auch nicht ohne. Und das macht uns zufrieden, aber im Nachhinein, wie du natürlich sagst, ich bin mal gescheiter, wenn es daneben gegangen wäre, hätten wir mal da sitzen und sagen, wie gibt es denn das, ein wahnsinniger deutscher Trainer, das war ja klar, dass das nicht funktioniert. Jetzt ist es aufgegangen, wir sind froh und es hat sich jetzt wirklich bewahrheitet für den ÖFB, dass diese Entscheidung die richtige war.
Ja, und jetzt ist im Sommer ja noch eine Entscheidung gefallen, oder kurz vor der EM, hatte er eine Anfrage vom FC Bayern München und hat sich doch für Österreich entschieden. Ist das vielleicht auch ein ganz großes Zeichen, dass beide Seiten extrem voneinander profitieren?
Ja, wobei, ich glaube, er hat ein gewisses Alter, er muss sich auch nichts mehr beweisen. Und wenn er sagt, ich fange mit Österreich einen Weg an, ich gehe dorthin und das zeichnet ihn aus, sage ich, will das zu Ende führen. Mhm. Und jetzt sieht man es auch bei dem, er will das wirklich, er will das zu Ende führen, er will erfolgreich sein. Und deshalb hat er, glaube ich, auch Bayern abgesagt, zum sagen, ich möchte da bleiben, ich möchte meinen Weg, meine Arbeit, den Erfolg irgendwann sehen. Das Geld ist natürlich eine Geschichte, aber wie wir jetzt sehen, nicht nur alles. Und das ist für mich auch erfreulich, dass man nicht nur noch schaut, wo verdiene ich am meisten Geld, sondern wo kann ich was erreichen, wo fühle ich mich wohl, wo werde ich akzeptiert. Und das macht mich zufrieden.
Ja, es macht sich auch zufrieden, dass ein Trainer dem FC Bayern absagt, um Österreich vorzuziehen. Das wäre wahrscheinlich vor 10, 15 undenkbar. Jahren nicht denkbar gewesen.
Undenkbar, ja.
Ja, kommen wir zurück zur Europameisterschaft. Bevor wir über das Spiel gegen die Türkei sprechen, das ist dann das Nächste, was ansteht, gibt es so insgesamt Erkenntnisse der Europameisterschaft aus deiner Sicht, die vielleicht davor noch nicht so sichtbar waren? Es gibt ja bei Turnieren durchaus immer wieder mal neue Entwicklungen, neue Revolutionen auch im Sport.
Ich habe das Gefühl, dass die Geschwindigkeit unglaublich ist, auch die Fitness, wenn man sieht, was da an Tempo mittlerweile auf den Platz gebracht wird. Mag auch sein, dass aus diesem Grund relativ viele Eigentore produziert werden. Das habe ich noch nie erlebt, dass wir bis 6 Eigentore sind wir derzeit. Man hat natürlich einen Stress als Verteidiger, das geht so schnell, man hat keine Zeit mehr. Und dann wird man durch hektischer oder man macht in der 10. Sekunde die falsche Entscheidung, darum passieren solche Sachen. Das ist für mich eigentlich das Auffälligste, dass man diese Präsenz, diese körperliche, die Vorbereitung hat sich, wenn man Spiele vor 20 Jahren schaut. Das glaubt man nicht. Das denkt man, was ist denn da los? Die rennen nicht richtig, die spielen nicht richtig. Ja, das, wie Dennis und Talor, aber Fußball ist extrem, was für Geschwindigkeit. Aber alle, von allen Spielern, die sind taktisch hervorragend. Man sieht, wie sie sofort umstellen, von Dreier, Vierer, Fünfer, Kette, wenn sich das Ergebnis ändert. Also da hat sich der Fußball, glaube ich, gerade in Europa unglaublich weiterentwickelt. Das sieht man und wo es nochmal hingeht, das wird man sehen. Aber ich glaube, es ist schon ein sehr, sehr großes, hohes Niveau.
Jetzt tun sich doch einige große Nationen schwer bisher. Sind vielleicht jetzt noch nicht ausgeschieden, aber England erfüllt die Erwartung noch nicht ganz. Vielleicht auch die Franzosen. Was glaubst du, womit hat das in erster Linie zu tun? Ist das dann auch eine Trainergeschichte? Da stellen sich die Mannschaften sehr, sehr gut auf eben so ein Team ein.
Zwei Sachen. Wie wir wissen, haben meistens die Nationen gewonnen, die am Anfang schlecht gespielt haben. Das war bei der Argentinien, wir haben uns bei der WM das erste Match verloren, haben wir gedacht, was ist da los, die scheiden ja gleich aus, wir werden den Weltmeister. Und das Zweite, das ist aber meine persönliche, ich bin ja kein Trainer, aber wenn man die großen Nationen, nehmen wir England, Frankreich her, Deutschland zum Teil, die haben gut gespielt, aber diese Leute, wenn man die sieht, die haben bei den Top-Mannschaften bis zum Schluss immer gespielt. Und das ist anstrengend. Die haben sehr viele Spiele, gerade in England mit der Meisterschaft, auch Frankreich. Die spielen total in Spanien überall. Und das ist natürlich vom körperlichen Aufwand enorm. Jetzt bin ich weg und habe nicht so viel Zeit zum Regenerieren. Und jetzt muss ich wieder Top-Leistungen bringen. Ich glaube, das graut der Zeit lang. Wir sagen, ich muss jetzt noch nicht alles geben, weil es geht in der Zeit. Die werden sicher besser werden. Die werden sicher gefährlich werden. Bin ich überzeugt. Aber es kann mit dem Zusammenhang, dass es die österreichischen Spieler da nicht in diesem Ausmaß waren. Auch die anderen Nationen, die hervorragend gespielt haben, Georgien war ja gestern großartig zuzuschauen, also richtig erfreulich. Und da sieht man, die haben alles auf das gelegt. Und die anderen kommen vielleicht von der Champions League, von der Liga und sagen, dann kann es ein bisschen schwieriger werden. Sie sagen, jetzt ordne ich dem alles unter.
Mhm. Für Österreich geht es jetzt gegen eben die Türkei, wir haben es angesprochen. Es wird ein bisschen ein anderes Spiel. Österreich erste Mal vermutlich in der Favoritenrolle in einem Achtelfinale der Europameisterschaft.
Ja, unglaublich.
Auch das klingt schon einmal schön. Aber was glaubst du, wie wird sich das Spiel entwickeln und auf was wird es dann drauf ankommen am Ende?
Das wird ganz ein schwieriges Spiel, ein Spiel der Emotionen. Das sieht man vom Zuschauerpotenzial schon her, dass das emotional ist. Die Österreicher auch, die heben da mit den türkischen Fans. Wird spannend werden. Die Frage wird sein, ob wir uns als Favorit genauso verhalten, wie wir es jetzt als Außenseiter gemacht haben. Dann habe ich keine Angst. Ob das in Köpfen so leicht möglich ist, wird man sehen. Bin aber zuversichtlich. Ich glaube, die Spieler sind auch so fokussiert wieder und auch am Boden blieben, sagen, das ist jetzt nur ein Schritt, der nächste Schritt möchte man gehen. Und das macht mich zuversichtlich.
Das ist auch eine Mentalitätsfrage, das haben wir ja schon angesprochen, dass das ja vielleicht ein bisschen geändert hat. Mhm. Angenommen, wir kämen weiter, wir wollen jetzt nicht zu viel spekulieren, aber dann würde eventuell wieder die Niederlande warten auf Österreich. Siehst du das als Vor- oder Nachteil, dass man so kurz hintereinander vielleicht wieder aufeinandertreffen können.
Es wäre wieder in Berlin. Ja. Das ist, kommt dazu.
Eine Wiederholung des.
Ich sehe es als persönlich eher als Nachteil. Mhm. Weil dann hat man schon mal gewonnen, sagt man, jetzt sind wir eh wieder gegen Holland. Und dass die natürlich eine super Mannschaft haben, das ist ja unbestritten. Das ist eine tolle Mannschaft und die wollen sich das wahrscheinlich nicht zweimal bieten lassen und die werden anders in das Spiel gehen. Also ich sehe es als Nachteil. Mir wäre lieber gewesen, eine andere Mannschaft, die wir noch nicht so gespielt haben, sagen Österreich, ja doch Österreich, das werden wir schon gewinnen. Das wird, wenn wir weiterkommen sollten gegen die Türkei, gegen die Holländer, wenn die weiterkommen sollten, ohne nicht so leicht, nicht passieren. Mhm. Also da bin ich gespannt, wird völlig offen, ich wünsche es mir, aber das ist ja toll, wenn wir darüber diskutieren. Das Spiel ist werden völlig offen. Es gibt keine Favoriten, da können wir mitspielen. Wo gibt es denn das? Hätte man nie gedacht. Und dann wäre der Weg auch wirklich noch weiter möglich. Also das ist sicher der Mannschaft zuzutrauen.
Ja, ist das vielleicht ein bisschen ein Wermutstropfen, dieses Modus, dass man doch sehr früh wieder auf einen Gruppengegner treffen kann?
Mich wundert das ein bisschen. Ich weiß mir auch nicht, ich habe das nicht im Detail verfolgt. Aber dass es möglich ist, dass man nach einem Spiel schon wieder auf denselben Gegner in der Gruppe trifft, ist ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob das in der anderen Mannschaft auch so sein kann oder es nur uns betrifft.
Es hat sich mal auf alle Fälle durch den Georgien-Sieg erst wieder verändert. Davor wäre nämlich Slowenien in diesem Maß.
Okay, alles klar.
Dadurch in dieser Gruppe, dass Ungarn ausgeschieden ist.
Aber das habe ich bei einer WM- und EM-Runde überhaupt noch nie erlebt, dass man quasi nach einem Spiel schon wieder gegen denselben spielt, oft zum Schluss. Aber
im Finale
es ist so, wir können es eh nicht ändern.
Sprechen wir noch ein bisschen über das ÖFB-Team. Vielleicht ein ganz kleiner Wermutstropfen dieses unglaublichen Erfolges ist, du hast es schon angesprochen, ist kein Vorarlberger im ÖFB-Team. Wir warten jetzt schon eine Zeit lang auf einen Teamspieler. Dabei ist der Fußball im Lände ja durchaus im Aufschwung und gerade die Akademie, die liefert jetzt auch einiges nach und einige sehr gute Talente sind da am Weg. Wann siehst du den nächsten Teamspieler aus Vorarlberg kommen?
Ich traue mich eh schon einmal sagen, weil das Thema beschäftigt mich seit wirklich 10 Jahren. Wir haben das Gefühl, dass wir gute Arbeit machen, sowohl in der Akademie als auch bei den Vereinen nachher. Und da machen sie auch eine super Figur. Die spielen auch. Jetzt hat man den Transfer von Bayer Leverkusen nach Altach. Die Jungen haben zeitlich in Altach und 4, 5 Junge gespielt, auch in Lustenau. Sage ich, das wäre etwas, wo ich sagen, da muss jetzt doch mal jemand schaffen. Ich denke, dass Stojanovic wäre vielleicht möglich gewesen als dritter Tormann von den Leistungen her. Ich habe immer das Gefühl, es klappt gerade nicht. Mhm. Aber mir sind jetzt wieder 2, 3 sehr gute Junge mit 18, 19, 20 Jahren. Und ich bin überzeugt, wenn die den Weg weitergehen, dann haben wir die nächsten 1, 2 Jahre ein Nationalspieler, den können wir uns noch mehr freuen.
Ja, aber die Freude, die ist ohnehin schon sehr groß. Und wir haben auch im Vorfeld ein bisschen gesprochen, ist hier ja trotzdem extrem viel Vorarlberg auch vor Ort. Also es wird keiner davon abgehalten, nur weil kein Lokalmatador jetzt dabei ist.
Überhaupt nicht. Die sind völlig auch die, wo bis dato noch nicht so euphorisch waren. Ich sehe es am Bekanntenkreis. Man fragt mich, hast du Karten? Wo gibt es Karten? ÖFB, wo bekomme ich UEFA und so weiter? Und die waren jetzt früher nicht so begeistert, werden auch nicht nach Wien gefahren zum Länderspiel. Aber jetzt wollen wir, oder die wollen diese Mannschaft jetzt spielen sehen, weil man das Gefühl hat, das ist toll, da sind wir dabei, die nehmen uns mit und das ist einmalig. Und wie schnell das wieder so, wir so erleben werden, wird man sehen. Aber jetzt wollen viel Vorarlberger dabei sein.
Gibt es schon Überlegungen, wie man vielleicht diese Euphoriewelle mitnimmt nach diesem Turnier aus Sicht des ÖFB oder auch aus Sicht des VfV, oder ist das noch zu früh?
Es ist ein bisschen früh natürlich, mal schauen, wie es wirklich ausgeht. Aber die Euphoriewelle ist da, am ÖFB nützt uns natürlich, was Sponsoren betrifft, was auch das Standing in der Gesellschaft betrifft. Ich nochmal das Stadion möchte ich gar nicht ansprechen, aber man tut sich bei vielen leichter, man sagt, man ist erfolgreich, die Nation steht hinter dem Fußball, auch in Vorarlberg, wenn man mit Leuten redet, sagen wir brauchen dort die Unterstützung, das hilft enorm, das wissen wir alle, wenn man keinen Erfolg hat, tut man sich bei solchen Sachen viel, viel schwerer.
Aber gerade Stadion, auch wenn es du nicht ansprechen willst, ich hätte es nämlich gerade als nächstes noch angesprochen, da kann das natürlich schon eine große Hilfe sein, so ein Anschub, vielleicht ein großer Erfolg bei der Europameisterschaft.
Natürlich, aber ich habe es mehrfach gesagt, der ÖFB kann sich das nicht leisten. Wir haben ja mit Aspern, dieses Trainingszentrum ist an der Grenze des Machbaren, wird sicher toll werden, aber es kostet wirklich Geld. Stadion muss eine politische Entscheidung her, wenn die Politik sagt, wir wollen das für Österreich, damit wir wieder Champions League-Spiele bekommen, dass wir andere Spiele bekommen. So bekommen wir die nicht und das ist eine Grundsatzentscheidung. Der ÖFB wird alles tun, damit wir das auch mittragen, aber finanzieren und die Entscheidung selber muss aus Wien kommen, von den Politikern im Bund, vielleicht dann auch im Land, in Wien selber, aber ohne die Politik, diese Entscheidung geht es nicht. Wäre aber natürlich schon ein Aufhänger, wenn man sagt, man ist so erfolgreich, man spielt so lange und wir haben als einzige Nation, die da vorne mitspielt, kein Stadion, wo man Länderspiele machen kann. Das könnte natürlich helfen.
Ja, durchaus, die Politik lässt sich hin und wieder auch schon von Euphorie oder von Emotionen leiten. Also das wäre eine gute Möglichkeit, eine gute Situation vielleicht.
Ich habe es in Berlin erlebt, da waren auch hochrangige Politiker da. Ich habe mir auch kurz ein Treffen gehabt mit dem Botschafter und die sind unglaublich emotional. Auch die sind dabei, die sind begeistert, das ist toll anzuschauen. Wirklich, ja. Aber nicht gespielt, sondern das Gefühl, die leben wirklich mit, das war schön.
Mhm. Kanzler und Vizekanzler waren ja auch in der Kabine nach dem Erfolg. Also.
Ja, auch ungewöhnlich, gibt es auch nicht überall. Ja,
gibt es nicht immer und auch nicht überall. Also muss doch etwas Besonderes passiert sein. Bevor wir zum Ende kommen, Horst, will ich natürlich wissen, was glaubst du, wer wird denn Europameister?
Ich habe es auch schon mehrfach gesagt, die Spanier haben mir gut gefallen, weil sie eigentlich als einer der wenigen ganz spitzen Teams nicht so eine Startruppe haben. Sie haben viele junge Spieler, die haben auch ein Kollektiv. Ähnlich wie Österreich, aber vielleicht spielerisch ein bisschen besser sogar noch, kämpferisch anders und denen ist alles zuzutrauen. Haben, glaube ich, auch der Auslosung ein bisschen die bessere Auslosung. In diesem Zweig hätten allenfalls Portugal nachher, wer kommt auf, wer da weiter?
Deutschland.
Achso, Entschuldigung.
Viertelfinalgegner.
Fehler von mir, die auf schwer, Deutschland hätten sie schwer, aber gegen die Spanier, glaube ich, muss man zuerst gewinnen.
Du bist am Dienstag in Leipzig vor Ort. Ja. Wie groß ist die Vorfreude jetzt?
Die ist sehr groß. Ich war extra einen Tag früher raus. Ich möchte mal ein bisschen bei der Fanmeile noch ein bisschen dabei sein, mit den Leuten reden, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und dann ins Stadion gehen. Die Vorfreude ist riesig, wird auch toll werden, weil es ein besonderes Spiel ist. Emotional haben wir schon gesprochen. Und ich bin wirklich zuversichtlich, dass das jetzt das letzte Spiel sein wird in Deutschland.
Das hoffen wir alle. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Stadion und dass wir dann vielleicht nach dem Viertelfinale oder so nochmal miteinander sprechen.
Vor dem Finale wäre toll.
Oder vor dem Finale. Also alles ist offen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und wir sind ganz gespannt, was Österreich dann am Dienstag gegen Türkei zeigt und wir werden alle auf alle Fälle die Daumen drücken.
Das Gespräch mit Horst Lumper wurde aus Termingründen aufgezeichnet. Und jetzt kommen wir schon zur Umfrage der Woche. Meine Kollegin Miriam Mayer war mit ihrem Mikro wieder unterwegs. Das Thema dieses Mal: Wie wichtig ist den Vorarlbergern das Thema Nachhaltigkeit im Urlaub? Musik.
Für unsere Umfrage der Woche melde ich mich das mal aus Bregenz. Und zwar höre ich mich da passend zur Urlaubssaison, die ja gerade ist, um, wie wichtig den Vorarlbergern beim Urlaubmacher das Thema Nachhaltigkeit ist. Reisen Sie mit der Öffis und mit dem Zug, also mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Verkehrsmitteln nach, oder flügen Sie doch mal? Ich höre mich um. Schauen Sie auf den CO2-Fußabdruck?
Ja, ziemlich, ja. Eigentlich schon. Ich gehe eigentlich als Fuß und unser Auto ist jetzt 17 Jahre alt und hat, glaube ich, 70.000 Kilometer da, also wir fahren ganz wenig Auto.
Und wenn es so an die Urlaubsplanung geht?
Lüner See, Berge, Laufen.
Brauchen Sie kein Flugzeug?
Nein, ich brauche kein Flugzeug. Ich finde es sowieso schrecklich, dass es wieder die Billigflüge gibt. Das ist leider nach der Pandemie wieder gekommen und das finde ich furchtbar, dass jeder umeinander fliegt.
Sie machen lieber Urlaub da im Ländle?
Ich mache da, ja. Eigentlich hauptsächlich Lünner See, Berge, Silvretta.
Schaust du darauf, wie du Urlaub machst? Ob du mit dem Flugzeug oder mit dem Zug verreist?
Wenn, dann beides. Also entweder mit dem Flugzeug oder mit dem Zug, aber nicht im Saison. Eher, wenn es günstiger ist, sage ich mal so.
Und das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck, schaust du da auch drauf?
Also da habe ich mir jetzt nicht so. Macht man sich, glaube ich, nicht so Gedanken, wenn man so im Urlaub-Feeling ist, aber sollte man, glaube ich, schon.
Und so generell im Alltag, ist das für dich ein Thema?
Also ich versuche, mit dem Auto zu vermeiden, überall anzugehen und bei uns kommt man eh meistens gut, also mit Zug oder mit der Öffis oder mit dem Fahrrad einfach.
Und wenn du könntest, würdest du denn mit der Öffis auch in Urlaub fahren? Hast du das schon mal überlegt?
Es kommt drauf an, wo eine. Wenn ich jetzt so richtig weit wegfahren muss, dann glaube ich nicht. Dann bin ich, glaube ich, zu ungeduldig dafür, würde ich schneller Weg nehmen.
Schaust du auf den CO2-Fußabdruck beim Urlaubfahrer, auf die Nachhaltigkeit? Ob du?
Also ich fahre Wände mit einem Bus lieber in Urlaub. Und das ist jetzt aber auch schon Jahre her.
Flüge für dich kein Thema in dem Fall?
Flüge tue ich ganz gern. Also Flieger tue ich auch gern, aber bin jetzt im Leben zweimal geflogen.
Bist du im Urlaub eher so in der Nähe in dem Fall? Also geht es für dich nicht so weit weg?
Einmal war ich übersee im Urlaub, also auf einem anderen Kontinent. Und zweimal war ich bei uns im Süden unten im Urlaub. Aber das mit dem Reisebus und das finde ich einfach am besten, weil können locker 60 Leute oder so mitfahren und ein Fahrer, der Busfahrer in dem Fall, der fährt halt. Und das finde ich halt echt super, ja.
Schauen Sie aufs Thema Umweltbewusstsein?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es irgendwie geht, schaue ich drauf. Allerdings muss ich jetzt wirklich zugestehen, bei unserem Sommer teilweise einmal im Jahr ans Meer mit Flugzeug, das mache ich. Da versuche ich allerdings dann die Meilen da, die Umwelt. Es gibt dann immer noch, wo man was zuzahlen kann und dann, dass man dort auch noch einen Beitrag leistet. Ja, aber ansonsten bin ich mit Rad und Bahn unterwegs, viel zu Fuß. Ja.
Und grüßen Sie also auch, dass es bei uns jetzt so schön warm wird und dass man bei uns baden gehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen Campingplatz und Wohnwagen gepachtet und bin eigentlich hauptsächlich da. Und an und für sich wäre ich am liebsten da, aber jetzt natürlich mit dem Wetter so eine Woche mehr, das brauche ich jetzt so, ja.
Und so allgemein im Alltag, schauen Sie dort aufs Thema Umweltbewusstsein?
Also wirklich sehr, ja. Einfach immer ein kleines Wasser am See und ja, nee, es ist für mich ein großes Thema, ja.
Vielen Dank, Miriam. Und das war es schon wieder für diese Woche. Im Anschluss noch das Wetter mit der Vorschau für das kommende Wochenende. Ich hoffe, wir dürfen Sie nächsten Freitag um 17 Uhr wieder auf Vollete im Ländle TV begrüßen. Bis dahin, machen Sie es gut und einen schönen Abend.
Guten Tag und willkommen beim Wetter.
Am Samstag wird es hochsommerlich warm und der Föhn treibt die Temperaturen auf bis zu 33 Grad. Nur wenige Schleierwolken sind zu sehen, gegen Abend sind aber vereinzelte Wärmegewitter möglich. Am Sonntag wird es schwül warm und unbeständig mit kräftigen Gewittern aus der Schweiz. Gegen Abend kühlt es deutlich ab, die Höchstwerte liegen bei 24 Grad. Am Montag bleibt es meist bewölkt mit wenig Sonne. Vor allem am Nachmittag sind kräftige Regenschauer zu erwarten und die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad.